Warum soll es nur eine wahre Religion geben? Ja, was ist das überhaupt für eine Frage, mögen die Leute denken. Wenn sie das hören, es ist doch klar, dass es nicht nur eine wahre Religion geben kann. Ja, Religion ist in unserem Kulturkreis sowieso eher ein mit Kriegen verbunden, ein Reizthema. Man denkt an Kriege, an Fanatismus, und das ist ja auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die Menschheitsgeschichte liefert genügend Beispiele für schreckliche Kriege, Anschläge, Attentate, die im Namen einer Religion begangen werden, sei es Buddhismus, Hinduismus, Christentum oder Islam. Oder wie die Glaubensüberzeugungen auch immer heißen mögen. Und oft vermischt sich das religiöse Anliegen mit einem politischen Motiv. Atheisten sind nun der Meinung, dass gerade diese Tatsache dafür spreche, dass man die Religion abschaffen müsste, denn sie verbreite mehr Unheil als Heil. Doch dieses Argument greift zu kurz. Im 20. Jahrhundert können wir große, angelegte Versuche beobachten, wie man die Religion beseitigen wollte, um eine gerechte, friedvolle Gesellschaft zu schaffen. Das geschah in der Sowjetunion, in China, Kambodscha und vielen anderen Ländern. Der Kommunismus sollte die Lösung bringen. Das Ergebnis ist schockierend. Nicht Friede, Harmonie und Toleranz herrschten vor, sondern Unterdrückung und Gewalt. Und dazu bemerkt Alistair McGrath in der Geschichte über den Atheismus Folgendes: Im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit. Dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurde, die glaubten, dass die Religion zur Intoleranz und Gewalt führt. Es gibt also kein einfaches Rezept, mit denen man den Religionen beikommen könnte. Religion, damit müssen wir uns abfinden, wird man nicht und nie aus der Welt schaffen können. Aber das ist unsere Frage heute. Warum soll es nur eine wahre Religion geben? Hier haben wir eine Landkarte der Religionen und sind vor allem dann die Religionen, die vorherrschen. Und nun möchte ich mal einige Religionen hier notieren. Also die prominentesten monotheistischen ist das Judentum, dann haben wir das Christentum und dann haben wir den Islam. Das sind die großen Religionen. Was ich sehr interessant finde, ist eigentlich, dass das Judentum, das ja eine der bekanntesten Religionen ist, eine der kleinsten ist. Das sind 14 Millionen, zählt man zum jüdischen Glauben. Im Christentum sind es 2,3 Milliarden. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt dort hinten, sonst muss ich es rausschauen. Islam ist 1,6 Milliarden. Also das Christentum mit allen Schattierungen natürlich und der Islam mit allen Schattierungen, muss man sagen, ist das Christentum noch doch einiges größer. Wir haben dann noch andere Religionen, zum Beispiel Buddhismus oder Hinduismus oder Taoismus, vor allem im Raum China, ist der verbreitet. Oder dann auch Shintoismus oder wie auch immer. Ihr könnt bei Wikipedia mal Religionen eingeben und dann werdet ihr auf eine Liste stoßen über 6-7 Seiten. Alles aufgereiht mit ganz verschiedenen, die ganz verschiedenen Religionen, die es gibt. Wir sehen hier, das sind vor allem die christlich geprägten, dann islamisch geprägten. So, und das Jüdische ist da ja ganz klein rot. Es gibt weit verbreitete und mehrheitlich anerkannte Argumente dafür, dass es nicht sein kann, dass es eine wahre Religion gibt. Zwei dieser Argumente werde ich mit euch anschauen und ich erlaube mir, sie zu hinterfragen. Ein verbreitetes Argument ist, das sagt, alle großen Religionen lehren im Grunde genommen dasselbe und verehren im Grunde genommen denselben Gott. Das würde also heißen, dass sie sagen, da gibt es ein göttliches Wesen, sagen wir das mal Gewe, göttliches Wesen, und jede Religion lehrt nun im Grunde genommen dasselbe, das heißt, jede Religion verehrt mit anderen Namen einfach denselben Gott. Sie drücken sich einfach anders aus, sie haben andere Formen, aber im Grunde genommen geht es immer um dasselbe. Es ist immer der eine wahre Gott oder das eine göttliche Wesen. Das akzeptieren die Leute relativ schnell. Aber wenn wir da mal genauer hinsehen, dann müsste man doch sagen, das ist eigentlich komisch, weil der Buddhist, der ist gar nicht der Meinung, dass es ein persönliches Wesen gibt. So wie das Juden, Christen und die Moslems verstehen, dass da ein Gott ist, vor dem wir uns einmal zu rechtfertigen haben. Das glauben die Buddhisten nicht. Also kann es doch nicht sein, dass man einfach auf eine Art an denselben Gott glaubt. Das ist eine andere Überzeugung dahinter. Oder nur schon bei den monotheistischen Religionen. Wenn wir als Christen sagen, Jesus ist Gott, und Juden und Moslems sagen, nein, Jesus ist nur ein Prophet, dann kann es doch nicht sein, dass man sagen kann, dass wir dieselben Überzeugungen haben und dass wir zum selben einfach nur etwas anderes sagen. Es sind doch dann fundamentale Unterschiede, die wir machen. Wenn wir die Sachen genauer ansehen, dann müssen wir einfach sagen, dass das nicht möglich ist. Ein Mensch, der von seiner Religion überzeugt ist, würde die Behauptung sicher ablehnen, dass jede Religion im Grunde dasselbe lehrt und den gleichen Gott verehrt. Dieser Behauptung können nur Menschen zustimmen, die keine Ahnung von den verschiedenen Religionen haben oder Menschen, die die Überzeugungen der jeweiligen Religionen nicht würdigen und respektieren wollen. Die zweite Behauptung, die weit verbreitet ist, eine Religion kann nur einen Teil der Wahrheit erkennen. Die ganze Wahrheit erkennt niemand. Nur ein Teil. Aber wieso? Welcher Mensch kann sagen, dass man nur ein Teil der Wahrheit erkennen kann? Mit welchem Recht kann irgendjemand behaupten, dass nur ein Teil, jede Religion nur ein Teil der Wahrheit weitergibt? Diese Behauptung scheint zwar einzuleuchten. Die Leute sagen sofort, ja genau, niemand kann die ganze Wahrheit kennen. Das wäre doch anmaßend. Aber wer ist in der Lage zu sagen, dass man nicht die ganze Wahrheit erkennt? Was für eine Voraussetzung müsste ein Mensch haben, damit wir diese Meinung als sehr ernsthaft in Betracht ziehen müssten? Was müsste er für eine Voraussetzung haben, wenn jemand sagt, eine Religion kann nur ein Teil der Wahrheit? Er müsste die ganze Wahrheit kennen. Nur wenn ich das Ganze kenne, kann ich ja behaupten, dass was ein Teil sein könnte oder was nicht. Wenn ich nicht die ganze Wahrheit kenne oder sage, man kann die ganze Wahrheit nicht kennen, dann kann ich auch nicht behaupten, dass man ein dass eine Religion nur einen Teil der Wahrheit wiedergibt. Es müsste also die ganze Wahrheit kennen. Also auch dieses Argument kann nicht wirklich überzeugen. Es ist und bleibt eine Behauptung, das darf jemand behaupten. Das ist kein Problem für mich, aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist seine persönliche Wahrheit, sein persönlicher Glaube. Aber es ist nicht beweisbar, weil er die ganze Wahrheit nicht sieht. In unserer Gesellschaft ist es eine stillschweigende Übereinkunft, dass Religion eine Privatsache ist. Das ist übrigens in vielen Ländern anders als bei uns. Aber bei uns gilt, du kannst glauben, was du willst, solange es mich nicht stört und du mich nicht von deinem Glauben überzeugen willst und am liebsten noch, dass du gar nicht davon sprichst, dann ist das für mich okay. Wer sich nicht daran hält, der verletzt einen Ehrenkodex. Es ist anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion die richtige ist und versucht, andere zu bekehren. Natürlich, wenn jemand andere Menschen zu einer Überzeugung zwingen will, dann ist das anmaßend, respektlos und arrogant. Und ganz schlimm wird es dann, wenn Menschen mit Gewalt dazu gezwungen werden, eine Religion anzunehmen. Das ist völlig inakzeptabel. Aber warum soll es anmaßend sein, wenn jemand das weitergeben möchte, was ihm persönlich am Herzen liegt, mit dem, womit er gute Erfahrungen macht, von dem er überzeugt ist, warum soll er das nicht weitergeben dürfen? Warum will man jemandem den Mund schließen? Was würden wir dann über Menschen denken, die ein Mittel kennen würden gegen ein Krebsleiden, das hundertprozentig funktioniert, und sie begegnen einem Menschen, der dieses Leiden hat, und sie würden einfach nichts sagen? Was würden wir über so einen Menschen denken? Wir würden doch sagen, der ist arrogant. Der ist lieblos. Der sagt nicht einmal, was dem anderen helfen könnte, obwohl er es wüsste. Es ist doch normal, dass eine Religion beansprucht, die Wahrheit zu kennen. Und die Menschen, die daran glauben, möchten deshalb diese Überzeugung weitergeben. Was ist denn daran so schlimm, wenn sie es nicht mit Gewalt machen? Es ist auch nicht abzustreiten, dass jeder, der sich überzeugt mit einer Religion identifiziert, sich gegenüber anderen Religionen in gewisser Weise überlegen fühlt. Klar, das streiten die meisten ab, überall. Ja, wir sind alle gleich und so. Aber ich denke, wenn wir wirklich ehrlich sind, dann sind wir im Grunde genommen der Überzeugung, das, was wir glauben, ist richtig und ist in gewisser Weise der anderen Religion überlegen. Sonst würde ich ja die Religion wechseln, wenn ich fände, die andere Religion sei mir überlegen. So kann man sagen, wo es um die Religion geht, sind wir alle in unseren Glaubensüberzeugungen in gewisser Weise exklusiv. Und diese Exklusivität findet in einer anderen Art und Weise ihren Ausdruck. Aber die Menschen, die das von Gläubigen verlangen, dass sie ihren Glauben als Privatsache behandeln müssen und sich nicht öffentlich äußern dürfen, die ihnen das Missionieren komplett verbieten möchten, diese Menschen machen doch genau dasselbe. Sie missionieren genauso mit ihrer eigenen Überzeugung und erwarten zum Beispiel zum Teil mit Vehemenz, dass sich die Leute daran halten und schweigen, weil sie der Überzeugung sind, dass sich das nicht gehört. An diesem Punkt werden scheinbar Tolerante auch intolerant. Und genauso ist es bei den beiden Argumenten, die wir vorher angeschaut haben. Die Leute, die diese Überzeugungen teilen, erwarten, dass man sich ihrer Sicht der Dinge anschließt. Sie finden, das sei die richtige Art, die Dinge zu beurteilen. Sie fühlen sich mit ihrer Einstellung den anderen überlegen und wollen, dass sie sich ihrer Überzeugung anschließen. Im Grunde, man kann es natürlich bestreiten, aber ich sage jetzt auch, gibt es eigentlich zwei Arten von Menschen. Es gibt die Verfechter. Die Verfechter, das sind die Menschen, die bewusst eine Überzeugung in sich tragen. Das heißt, ein Verfechter, der muss nicht an jedem Ecken seine Ideen sagen, aber man bemerkt, wenn jemand ein Verfechter ist, dann reagiert er, wenn irgendetwas gesagt wird, was seiner tiefen Überzeugung widerspricht, dann auf irgendeine Art wird er reagieren. Das ist dann meistens auch von der Persönlichkeit abhängig. Er muss sich nicht einmal äußern, aber innerlich wird er reagieren. Er wird seine Überzeugung für sich verfechten. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das sind die Suchenden. Menschen, die sich am Orientieren sind. Das sind oft die Menschen, die auch hinhören, die mal hören wollen, was wir glauben, oder die auch bei anderen Religionen mal verstehen wollen, was sie lehren. Die sind noch nicht so festgelegt, sie sind noch nicht so klassische Verfechter, sondern Suchende. Aber es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, dass das mit der Toleranz oder dass die Toleranten wirklich so tolerant sind im Sinne von, dass sie alle leben lassen. Nun müssen wir noch klären, was eine Religion auszeichnet. Es gibt übrigens keine wissenschaftlich anerkannte Definition dieses Begriffs. Also von was sprechen wir, wenn wir von Religion sprechen? Man sollte diesen Begriff nicht nur auf die bekannten institutionalisierten Religionen anwenden. Ich habe hier eine Definition gefunden, die mir sehr gefällt. Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind und was das Wichtigste ist, was die Menschen in ihrem Leben tun sollten. Wir könnten auch von Weltanschauung sprechen. Religion ist die Art, wie wir die Welt verstehen und erklären. Jeder Mensch lebt mit einer Weltanschauung. Ob er sie formulieren kann oder nicht, das ist nicht relevant. Und es ist so, der Mensch braucht eine Erklärung. Weshalb? Weil es gibt im Leben eines jeden Menschen einen absoluten Super-GAU. Und der Super-GAU heißt in unserem Leben wie? Das ist der Tod. Das ist unser Super-GAU. Das ist das, was uns Menschen dazu bringt, uns Gedanken zu machen, was das Leben überhaupt soll, weil hier alles in Frage gestellt wird, im Tod. Und je nachdem, wie ich darüber denke, werde ich mein Leben gestalten. Wenn ich der Überzeugung bin, das Leben hört hier auf, mit dem Tod ist alles fertig, dann weiß ich, dann habe ich diese Spanne des Lebens noch zum Leben. Also ich muss aus dieser Spanne hier, von jetzt bis zu meinem Tod, muss ich alles Mögliche reinpacken. Ich muss schauen, dass ich so glücklich wie möglich bin, dass ich nichts verpasse in dieser Zeit, weil da ist es fertig. Wenn mir eine Beziehung nicht passt, dann sage ich mir dann vielleicht in letzter Konsequenz, sage ich, okay, ich steige aus der Beziehung aus, 3 Jahre lang in einer Beziehung zu leben, die mir nichts bringt, ist mir zu viel, das Leben ist zu kurz, um schlechte Beziehungen zu leben oder Beziehungen zu klären und reparieren, also ich wechsle die Beziehung. Oder ich denke, das Leben geht über den Tod hinaus, hat Bedeutung über den Tod hinaus, dann wird das Auswirkungen haben in meine Lebensgestaltung. Dann werde ich in einer Beziehung vielleicht sagen, doch, es lohnt sich durchzuhalten, weil es geht um mehr als nur um dieses Leben hier. Und dann ist noch wichtig, was wir hier hinten dann sehen, an was da kommt, ob hier ein Gott ist, vor dem wir uns rechtfertigen, der uns annimmt, der uns aufnimmt oder wie auch immer wir dann diese Zeit da hinten denken, wird auch noch diese Zeit hier beeinflussen. Aber irgendwie hat jeder Mensch, ob er sich dessen bewusst ist, hat eine Weltanschauung, nach der er sein Leben gestaltet. Eine leitende Sache oder man kann eigentlich sagen, es ist wie ein Leitsatz im Leben eines Menschen. Es gibt, da bin ich überzeugt, kein Mensch, der nicht irgendeine Idee hat, was sein Leben soll. Und wenn er nur sagt, das Leben ist ihm gleichgültig, dann hat er eben diese Weltanschauung, dass Leben gleichgültig ist und dann wird er sein Leben entsprechend gestalten. Wir können also nicht ohne Überzeugungen leben, Sprich, nicht ohne Weltanschauung, nicht ohne Religion. Jeder Mensch muss irgendwen, hat irgend in sich eine Erklärung und ist in dem Sinn auch in gewisser Weise ein Verfechter seiner Überzeugung. Und nun, weil das so ist, dass jeder seine Religion hat, möchte ich jetzt einfach das so direkt sagen, warum ich überzeugt bin, dass der christliche Glaube die wahre Religion ist. Natürlich bin ich von dem, was ich glaube und wie ich das Leben verstehe, voll und ganz überzeugt. Wäre ich davon nicht überzeugt, dann würde ich anders leben und ich würde mich einer Weltanschauung anschließen, die mich mehr überzeugt. Ich gebe offen zu, ich bin ein Verfechter des christlichen Glaubens. Mich stört es nicht, wenn jemand eine andere Überzeugung vertritt. Jeder Mensch soll das selber entscheiden, solange er nicht mit Gewalt mich zu etwas anderem zwingen will. Dann ist das für mich okay. Er darf auch versuchen, mich zu überzeugen. Das ist für mich kein Problem. Das darf er. Warum auch nicht? So verstehe ich die Toleranz. Dass jeder das Recht hat, das zu glauben, was er glaubt und das zu sagen, von was er überzeugt ist, aber auf der anderen Seite respektiert, dass andere Menschen anders denken und auch respektiert, und mir ist das eigentlich egal, wenn ein anderer sich meinem Glauben überlegen fühlt. Warum soll er nicht? Er ist überzeugt von seiner Sache. Also jetzt möchte ich im letzten Abschnitt kurz erklären, warum ich meine, dass der christliche Glaube die wahre Religion ist. Ich möchte das an zwei Punkten aufsagen. Es gibt natürlich einiges mehr, aber es würde den Rahmen sprengen. Im christlichen Glauben finde ich es einzigartig, wie sich Gott offenbart. Also wie er sich zu erkennen gibt. Das möchte ich am Beispiel des Paulus aufzeigen. Paulus war kein Suchender. Er war ein vehementer Verfechter des jüdischen Glaubens. Er war so ein Verfechter, dass er keine Wege und Mittel scheute, um die Christen auszurotten. Ja, er war, das könnte man auch sagen, nicht nur ein Verfechter, sondern war bereits ein Fanatiker. Er stimmte zu, wenn man Christen töten sollte und so weiter. Doch auf dem Weg in seinem Eifer, die Christen auszurotten nach Damaskus, begegnete ihm Jesus der Auferstandene. Und diese Begegnung veränderte sein Leben komplett. Gott ist Paulus gegenübergetreten. Gott hat sich ihm gezeigt. Gott kommt auf den Menschen zu. Es ist nicht etwas, Gott ist nicht so, wie wir in vielen Überzeugungen finden, wo die Überzeugung von einem Menschen herausgeht und weitergegeben wird. Ihr müsst einmal fragen, wenn euch Menschen Überzeugungen weitergeben, fragt sie, woher sie das wissen. Fragt sie, wo das Fundament ihrer Überzeugung ist. Gibt es da etwas Festes, etwas, was wirklich aussagbar ist? Oder sind das einfach Ideen, die man irgendwo mal gehört hat? Gott kommt auf uns Menschen zu und grundsätzlich kann man sagen, wir können Gott nur erkennen, wie er wirklich ist, wenn er sich selber uns offenbart, sich selber zu erkennen gibt. Nun könnte man natürlich mit Recht einwenden, dass andere Religionen sich genauso auf eine Offenbarung Gottes berufen. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber das Einzigartige der Offenbarung, die Paulus erlebt, ist, dass seine Begegnung mit Jesus in Übereinstimmung mit dem steht, was schon hunderten Jahre zuvor in den Schriften festgelegt war. Es war nicht ein Ereignis, das wie zeitlos im Raum steht, sondern es ist in der ganzen Tradition der Offenbarung Gottes im Alten Testament verwurzelt. Und so sagt auch Paulus in einer Verteidigungsrede gegenüber dem Statthalter Felix: Ich versichere dir, dass ich nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Mose und in den Schriften der Propheten steht. Ich bin da drin verwurzelt. Also sein Glaube lebt nicht einfach von einem Ereignis, das nur für ihn praktisch alleine war, sondern es ist verwurzelt in einem Fundament, das schon besteht. Also es ist nicht nur die Begegnung, die Paulus mit Jesus hatte. Diese war ja einmalig, denn das wird kaum jemand von uns erleben, so wie Paulus. Das Einzigartige ist, dass bereits alles festgeschrieben und im Gesetz des Mose und in den Schriften der Propheten steht. Und damit ist das Alte Testament gemeint. Deshalb wird die Offenbarung Gottes gewissermaßen überprüfbar oder nachvollziehbar oder man kann sagen nachlesbar. Ich möchte das am Beispiel der Christen in Beröa sagen. Die Juden in Beröa studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Also die Juden waren in der Lage zu überprüfen, was Paulus ihnen sagt. Sie konnten das nachlesen. Deshalb sage ich, wenn euch jemand irgendeine Idee sagt von einer Religion, dann fragt, woher habt ihr denn diese Information? Wie gut ist diese Information? Wie stimmig ist diese Information? Aber hier haben wir eine Offenbarung, die ganz einzigartig in der Menschheitsgeschichte steht. Ich werde dann noch mehr dazu sagen in der Predigt über die Bibel, warum wir die Bibel ernst nehmen sollten. Und die zweite Einzigartigkeit, finde ich, ist die Einzigartigkeit der Erlösung. Im christlichen Glauben ist die Erlösung, finde ich, einzigartig. In den vielen Religionen geht es schlussendlich darum, um die Reinheit des Menschen. Es geht auch in der Esoterik, wenn man dort etwas hineinhört, ich bin zwar nicht ein Spezialist, aber was ich bis jetzt gehört habe, habe ich gemerkt, da geht es um die Reinheit des Menschen, dass der Mensch rein wird. Das heißt, der Mensch ist sich irgendwo bewusst, instinktiv, dass irgendetwas nicht stimmt, irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass er nicht so leben kann, wie er vielleicht denkt, wie er leben sollte. Das kann man in vielen Biografien lesen. Und er merkt, es ist irgendwie eine Kluft. Die Bibel spricht davon auch von Sünde. Und diese Kluft ist zwischen Mensch und Gott. Und das wird auch der Grund sein, weshalb eben es Religion gibt, weil der Mensch genau die Sehnsucht hat, diese innere Gespaltenheit, für das eine Lösung zu finden. Und Erlösung zu finden. Und deshalb haben wir in den Religionen oft viele verschiedene Erlösungswege. Das Einzigartige im christlichen Glauben ist, dass Gott selber dafür sorgt, dass dieses Problem gelöst wird von uns Menschen. Gott tat das, was unsere Vorstellung komplett übersteigt. Er wurde Mensch in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott wird Mensch. Das ist die großartige Botschaft des Evangeliums. Gott, der Mensch wird, der zu uns Menschen herabkommt. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Obwohl er Gott war, obwohl er keine Sünde getan hatte. Und was hatte dieser Tod für eine Bedeutung? Das sagt uns Petrus. Jesus hat unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen. Der Schuldbrief hat quasi meine Schuld mit an dieses Kreuz genommen. Ich muss keine Strafe mehr bezahlen. Er hat diese Strafe bezahlt und hat somit quasi dieses Dilemma, dieses Vakuum in unserem Leben hat er ausgefüllt. Nun ist die Gemeinschaft mit dem Schöpfer wiederhergestellt. Nun bin ich, deshalb sprechen Christen davon, nach Hause gekommen, weil ich wieder ganz geworden bin, weil Jesus das Problem, diese Kluft überbrückt hat mit seinem Tod. Das ist in meinen Augen das Großartige, dass der Mensch unabhängig seiner Herkunft, seiner sozialen Stellung, seiner Weltanschauung, die er bis jetzt hatte, diese Erlösung bekommen kann durch den Glauben an Jesus Christus. Ohne Geld, ohne Macht, ohne religiöse Werke zu tun im Vorfeld, sondern einfach, schlicht und einfach mit einem Gebet. Paulus schreibt den Römern, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied, auch ob jemand Schweizer oder Deutscher oder Österreicher oder Ungar ist. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also jeder, der den Namen von Jesus anruft, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, wird gerettet werden, wird das Problem lösen, das die Religionen zu lösen versuchen, das wir mit unseren Weltanschauungen zu klären versuchen, wird geklärt. Wir kommen nach Hause, der Tod ist besiegt. Deshalb wissen wir, das Leben wird weitergehen. Der Tod ist überbrückt. Das Einzigartige ist, dass jeder Mensch diese Erlösung bekommen kann. Und vor allem, dass sie ein Geschenk Gottes ist. Es ist ein Geschenk Gottes. Gott erniedrigt sich selber, kommt zu uns auf die Welt und er schenkt uns dadurch ewiges Leben. Wo finden wir so einen Gott in irgendeiner Weltanschauung? Es gäbe noch weitere Gründe, aber die kann ich hier auch zeitlichen Gründen nicht ausführen. Warum soll es nur eine wahre Religion geben? Oder anders gefragt, warum soll es nur einen Weg in den Himmel geben? Das ist eigentlich dann der Kern. Also warum soll nur eine Religion zielführend sein? Jesus selbst stellt diesen Anspruch. Er ist die Personifizierung der Wahrheit. Er sagt, er ist der Weg und das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich weiß, dass das einseitig ist. Aber Jesus sagt das. Und er sagt, wir haben ja gesehen, jeder Mensch, egal woher er kommt, egal von welchem Teil der Erde, jeder Mensch kann über Jesus zum Vater finden. Das ist halt so. Und das war nicht meine Idee, sondern Gottes Idee. Und Paulus gibt auch noch eine Antwort, ob sie uns gefällt oder nicht, aber es ist eine. Er sagt nämlich, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Es war Gottes Idee, Gottes Entscheidung, das so zu tun. Ob mir das nun gefällt oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist, ob es stimmt oder nicht. Ist das die Wahrheit? Und ich bin davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und ich bin überzeugt, dass dieser Glaube das hält, was er verspricht. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist für uns gar nicht so einfach, das anzunehmen, dass bei so vielen Angeboten von Weltanschauungen nur eine die richtige sein soll. Und doch ist das, was du getan hast in dieser Welt, absolut einzigartig. Wie du dich offenbart hast gegenüber uns Menschen, ist einzigartig. Dein Erlösungswerk ist einzigartig. Und es war dein Entschluss, das so zu tun. Und wir wollen dir danken, dass du es getan hast. Und dass es garantiert einen Weg gibt, der uns ans Ziel führt. Und der heißt Jesus Christus. Wir beten dich an für deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir beten dich an, dass die Erlösung ein Geschenk ist. Und wir bitten dich um Weisheit, mit diesem Geschenk auch weise umzugehen. Auch in der Begegnung mit Menschen, die andere Überzeugungen in sich tragen. Damit wir nicht überheblich auftreten, sondern als Menschen, die beschenkt sind, die etwas bekommen haben und die bereit sind, das auch weiterzusagen, dass auch andere Menschen wieder beschenkt werden. Wir danken dir und beten dich an. Amen.